Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Horizonte des Herzens im Gespräch mit Andreas Beutel. Heute soll es um das Thema Leben im Chaos gehen. Gleich bei Neue Horizonte TV. Herzlich willkommen, Andreas.
Herzlich willkommen.
Mittlerweile fünften Gespräch, Horizonte des Herzens. Und wir haben im Vorfeld gesagt, die Zeit ist ziemlich heftig, in der wir jetzt leben. Irgendwer sagt mal, this world is going crazy or mad. Wie kann ein Mensch in dieser Zeit, und man kann sie tatsächlich als Chaos bezeichnen. Niemand hätte gedacht nach dem Fall der Mauer, dass sich ja nochmal so ein Wirrwarr, so viel Krieg, ja, so viel Elend in der Welt zeigen würde. Wie kann ein Mensch in dieser Zeit bei sich bleiben, ja, aus der Angst gehen, sich nicht in diese Matrix, die ja noch immer da ist, verfestigen. Hilft uns die heilige Geometrie dabei, das Beschäftigen mit dem, was wir sind, ja, dieser Torus unseres Herzens? Ich habe das immer wieder vor Augen, was du über unser Herzfeld gesagt hast. Leben im Chaos.
Es gibt ein Zitat von Johannes Kepler, dem berühmten Astronomen, der sich mit der Harmonie der Welt beschäftigt hat. Und der hat mal gesagt, so sinngemäß, ich müsste das Zitat nochmal genau raussuchen, in Zeiten des Chaos und des Krieges und der Wirren ist es das Beste, sich in die Weiten der Ewigkeit zu versenken oder in die Schönheit der Weiten der Ewigkeit zu versenken. Mhm. Weil das, was wir hier erleben, das ist etwas, was vergeht. Das wird nicht ewig so sein. Mhm. Ja. Wie das weitergeht, das wissen wir nicht. Ob wir sozusagen als Zivilisation aussterben oder ob wir die Kurve kriegen, das kann man so nicht sagen. Aber es ist nicht ewig. Mhm. Was ewig ist, ist das Universum, die Liebe, die ganzen Grundprinzipien sozusagen. Und die Beschäftigung mit der Geometrie führt immer wieder darauf zurück, auf das, was ewig ist, dass wir erkennen, aha, So hoffnungslos ist die Welt gar nicht. Ja, also hatte ich, glaube ich, mal gesagt, ich habe eine Weihnachtskarte oder Neujahrskarte bekommen, solange der Schnee noch sechseckig zu Boden fällt, ist die Welt noch nicht am Ende. Mhm. Ja, und gut, dieses Jahr ist nicht so viel Schnee gefallen, aber die Kristalle sind immer sechseckig, die Blumen immer fünfeckig oder meistens. Ja? Also die Geometrie bleibt bestehen und das Herz bleibt bestehen und so weiter. Und wir leben in einer polaren Welt und wir kämpfen in diesen Polaritäten. Aber es kommt immer wieder darauf zurück, den Weg oberhalb der Polarität zu suchen. Nicht die Polarität negieren, aber das Leben sucht ja Wege, wo es sich weiterentwickeln kann, wo beide Seiten gewinnen oder wo das Leben gewinnt. Und wenn ich mich auf diese Perspektive begebe, gibt es immer einen Ausweg. Immer. Mhm. Ja, wenn Luther war das, glaube ich. Wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter,
würde ich heute noch einen Apfelbäumchen pflanzen.
Ja. Mhm. Und das ist also dieses Versprechen an die Zukunft. Mhm. Ja? Oder wenn ich meine Tochter angucke oder jedes kleine Kind anschaue, die Fröhlichkeit, die mitbringen, die Unbefangenheit, dann meine ich so, das Leben hat nicht aufgegeben. Mhm. Das Leben glaubt, dass es weitergeht und es weiß, dass es weitergeht. Mhm. Das lebt einfach. Ja, das sind nur wir Menschen, für die das scheinbar Weltenende ist oder Chaos oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Aber ich bin auch jetzt schon eine ganze Weile in der spirituellen Szene unterwegs oder beschäftige mich eben mit den Randbereichen unserer Gesellschaft. Und ja, da haben wir 99 gehabt, den Jahr 2000 Fehlern in Computern oder die Sonnenfinsternis, die Mondfinsternis. Und dann hier 11. September und dann 2012 und sowas und es ist immer nichts passiert. Und es wird auch in Zukunft nichts passieren.
Also nichts passieren ist natürlich relativ, also es geschieht eine Menge.
Ja. Aber es wird nicht, sehr wahrscheinlich nicht diesen großen Knall oder Crash oder sowas geben, sondern wir sind in jedem Moment da und schreiben die Geschichte mit. Wir sitzen auf diesem Schiff, steuern das mit und haben jederzeit die Möglichkeit, oder nicht nur die Möglichkeit, wir tun es auch, mit allem, wie wir denken, fühlen, handeln, das Schiff zu steuern. Und da gibt es eben die Komponente des Herz, was immer pulsiert, schlägt und jeden einzelnen Menschen erinnert, ich glaube daran, tu das Gute und so weiter. Und das ändert immer die Welt.
Ist vielleicht auch mit diesen Untergangsszenarien, die Menschen scheinen eine Vorliebe dafür zu haben. Ne? Also wenn man bei YouTube unterwegs ist und alles, was irgendwie damit zu tun hat, hat unglaublich viele Klickzahlen, so fast wie eine Obsession, ja, also eine Gier nach Untergang. Ich habe neulich den Dieter Bröers hier gehabt und da haben wir über die Abnahme des Erdmagnetfelds gesprochen. Und es ist ja ein Phänomen, dass Länder wie Norwegen, Finnland, Schweden eigentlich in ihrer Geschichte keine Revolution hatten. Und je weiter man nach Süden kam, ne, also Mittelamerika, der Nahe Osten und so weiter, ganz fragile Gebilde, ja schon in Italien und so, dass also diese Abnahme des Erdmagnetfelds offensichtlich korreliert, dass da die Matrix, in der wir sozusagen über Jahrtausende jetzt gelebt haben und die sich ja ziemlich verfestigt hat, also dass die Menschen ja seit 100 Jahren hat sich ja dann nochmal das, also der Materialismus, also das völlige Ausblenden einer ja, anderen Welt, beziehungsweise anderen Realität, die jenseits des Anfassbaren ist, wurde ja quasi völlig ausgeblendet. Ne? Die Medizin hat sich von jeglichem...
Wir waren ja eigentlich vor 100 Jahren mal gewesen an so einem Stand, wo Atlantis in jedermanns Munde war. Oder die Spiritualität war in jedem Mund. Ja? Und der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der hat das ganze System nochmal rumgedreht. Also wir sind nochmal um Jahrhunderte sozusagen zurückgekippt. Ja. Eigentlich wir hätten schon viel weiter sein können in der Entwicklung.
Ja, aber also das Untergang eher sozusagen ein sich Auflösen dieser Matrix, die offensichtlich auch an das Erdmagnetfeld gebunden ist, hat also in dieser Live-Sendung, die wir gemacht haben, Forschung berichtet, eben wo man versucht hat, das Erdmagnetfeld abzumanteln, sozusagen, also wie so eine Röhre, ja, also die durch verschiedene Legierungen geschützt war. Und dass da auf einmal ganz andere Phänomene, geistige Phänomene auftraten, also die Menschen kreativer wurden und so. Also ein Zugang im Prinzip zu einer anderen Geistesrealität. Und dass sozusagen das Auflösen der alten Matrix natürlich, ein Tod ist oder Chaos, also Formlosigkeit hervorruft und wir jetzt uns offensichtlich in dieser Phase befinden. Weil, ne, wenn man jetzt nach Schweden guckt und Dänemark, da ist der Bär los.
Ja, in ganz Europa.
In ganz Europa, ja. Wie bleibt ein Mensch bei sich in dieser Zeit, wo so auch unterschiedlich erinnert durch die Migrantenwellen, die jetzt in den letzten 12 Monaten da nicht nur nach Deutschland gekommen sind, die ja auch für Unruhe sorgen, vor der Haustür.
Auf die Gefahr hin, sozusagen esoterisch zu klingen, aber einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Also was ist das Unmittelbarste, wo ich das Leben erfahre? Das ist der Atem. Und was ist ein Ausdruck davon, wenn ich in die Angst gehe? Ja, Angst kommt von Enge. Und das ist, wenn ich mich erschrecke oder eben in Angst bin. Oder mein Atem stockt und so. Diese ganzen Phänomene, die wir körperlich erfahren sozusagen, aber wir können das ja steuern. Und wir können uns bewusst wieder auf den Atem konzentrieren und mal. Was machen wir, wenn wir nach Hause kommen nach der Anspannung des Tages? Wir setzen uns in den Sessel. Und diese Zeit hält uns ja erstmal in einer Anspannung. Und es geht darum, eben mich rauszunehmen. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Ich bin für meinen Bereich verantwortlich.
Und für mich, ja.
Und für mich, genau, als allererster Stelle für mich. Und diesen Bereich sauber halten, aufpassen, was ich in mich reinlasse und atmen.
Was würdest du damit aufpassen, was ich reinlasse? Sprich, auch Tageszeitungen oder Nachrichten?
Ja, also die eigentlich, wenn man weiß, wie groß wir sind als Menschen, von der Anlage oder von der Möglichkeit her, ist es ja unverständlich, wie wir uns so klein machen im Moment und wie wir uns so beherrschen lassen in dieser Form oder einwickeln lassen. Der Einzige, der mich fesseln kann, bin ich selber. Ja, wenn ich in meiner vollen Kraft wäre, gäbe es niemanden, der mich aufhalten könnte. Aber diejenigen, die sozusagen diesen Planeten steuern, oder wer auch immer das ist, warum auch immer, die wissen das und haben versucht, alle Informationen um mich herum abzuschneiden, die mir eine andere Quelle oder eine andere Möglichkeit, Informationen geben. Also weil sie auf äußere Kontrolle aus sind.
Die Erkenntnis, dass wir eigentlich großartige Wesen sind.
Ja, ja, und
schöpferische Wesen.
Und wie wir schon gesagt haben, das Herz schlägt immer. Da muss ich nichts dazu tun, weil der Puls des Lebens durch mich hindurch fließt. Und wenn ich den Kanal wieder frei mache, wenn ich mich mit dem Herzen verbinde, dann spricht es auch wieder mit mir. Das Herz denkt nicht in Angst, Weltenende und Chaos, sondern das Herz, das fühlt mit allem Leben, das fühlt jetzt mit dem Frühling, mit dem Leben und mit der Entwicklung. Ja, und wenn ich aufhöre, hier oben mich in dieser Schleife zu bewegen, kommt plötzlich wieder ein Licht von unten herauf oder ein Gefühl, wo ich merke, ach so, ich kann dann loslassen. Also das heißt, im Prinzip, das, was hier passiert, ist das, was schon immer da war, nur in der übersteigerten Form. Wir selber haben irgendwann uns selber verraten, weil es uns kein anderer gesagt hat, sei es als Kind ja, oder eben vor 500.000, 5.000 Jahren oder so, wo wir geglaubt haben, die Gesellschaft ist das einzig Mögliche, was wahr ist. Ja. Und wir haben die Macht jedes Mal an die Zeitung abgegeben und an die Schulbücher und. Und wenn da drin steht, das Universum ist nur Knall, Peng und Puff und Mechanik sozusagen, dann haben wir das geglaubt und wir haben das angenommen. Obwohl das Herz etwas anderes sagt wahrscheinlich. Ja. Und wir haben in den Polaritäten gelebt. Wir sind in den Zeitungen immer manipuliert worden. In allen Jahrhunderten. Wird mir jetzt sozusagen immer klarer, wenn ich sehe, wie die Zeitung sozusagen, die objektiv berichtet, ja, die keine Emotionen schürt, die ist nicht sexy, die kauft keiner. Aber eine Zeitung, die überhöht, die Hauptsache irgendeine Emotion anstupsen bei den Leuten. Entweder wir lenken das mal auf den Typen oder auf den bösen Politiker oder auf die Migranten oder sowas. Dann werden Emotionen angepusht und das ist ein gutes Kaufargument. Aber eine Zeitung, die einfach sagt, so ist es, sucht euch aus, was die Wahrheit ist, ja, oder eine Zeitung, die sozusagen Titelzeile einatmen, ausatmen. Nächsten Tag Titelzeile einatmen, ausatmen. Die verkauft sich nicht. Ja, aber eine Zeitung, die eben sagt, großes Drama dort oder großes Drama da. Ja, und das bringt mich immer in so eine, wenn ich das lesen würde oder jeden Tag lese, oder so immer, ich muss das tun und das passiert das. Und komme ich in so eine Atemlosigkeit rein. Und deswegen ausatmen, ich muss das nicht lesen.
Ja, aber es ist ja fast ein Faszinosum, dass die Vorläufer der Zeitung, die Moritaten-Sänger, ne? Moritaten, also eigentlich von Kriminalgeschichten permanent berichten. Was meinst du, woher unsere menschliche Versessenheit auf Brutalität, auf Unrecht, dass uns das so anzieht? Ja, also die Zeitung vor 100 Jahren hat genauso ausgesehen und nur die Täter und die Orte haben eigentlich jeden Tag gewechselt, aber es stand immer wieder dasselbe drin.
Aber ich glaube, dass es nicht in Hunger danach ist. Es gibt natürlich eine Grundemotion, also wenn ich irgendwo Leid sehe, dann gucke ich natürlich hin, ja, muss ich jetzt handeln oder wir retten einen Artgenossen aus einer gefährlichen Situation oder wir retten das Leben aus irgendeiner gefährlichen Situation, das bekommen wir ja mit.
Na klar.
Das spricht uns sofort an. Mhm. Aber wenn es daraus keine Lösung gibt aus der Situation, dann ist das so ein Zyklus. Oder wir haben ein Schuldteil in uns laufen, was wir versuchen irgendwie zu lösen. Dann kompensieren wir das noch eine Schrecksituation und wir triggern das immer wieder. Mhm. Und das ist aber eben auch etwas, was durch die Zeitung geschürt wird, meiner Ansicht nach. Weil wenn du dich auf der Straße unterhältst, niemand will Krieg. Mhm. Ja? Mhm. Wenn ich unser Kinoprogramm angucke oder das Fernsehprogramm angucke, ja, es wird geguckt, aber eher, weil die Leute nichts anderes angeboten bekommen, habe ich den Eindruck. Also es ist, ich glaube nicht, dass das menschliche Natur ist. Da ist schon eine Steuerung dahinter.
Ja, Mann, das hast du über die Jahrhunderte, also diese Gier nach Neuigkeiten, schrecklichen Neuigkeiten. Ich habe mir mal auch Gedanken gemacht, was das Faszinosum war, als da Menschen verbrannt wurden und Hunderte von Menschen oder Tausende dieser Verbrennung beiwohnten. Mhm. Und manchmal kam ich zu dem Schluss, dass dieses, ich bin eigentlich bestrafungswürdig, ne, dann den Zeigefinger, gib's ihm.
Aber dann hast du ja das ganze System drumherum, die Kirche mit ihren Dogmen, mit der Mensch ist Sünde und Gefallen und. Und
ja.
Dann kann ich meine Schuld ablenken und auf jemand anderes projizieren.
Genau, und dann den Zeigefinger, ne, genau. Der da verbrannt wird, zeigt und gleichzeitig zeigen drei Finger auf mich. Ich habe es eigentlich verdient. Also ne, auch da, es sind ja also diese Lust am Untergang. Mhm. Also mir will es sich noch nicht ganz erschließen, warum so viele Menschen Lust am Untergang haben.
Naja, wenn wir ganz, ganz tief reingehen und wir gucken uns die Geschichte an, nennen wir es mal Luzifer-Rebellion oder der Fall der Menschen. Ja, wir waren in einem paradiesischen Zustand oder wir waren in einem Bewusstseinszustand, wo wir eins waren mit dem Universum. Und durch was auch immer haben wir uns abgetrennt oder sind wir abgetrennt worden, ist die Trennung passiert in unserer Seele, die wir jetzt hier auf der menschlichen Ebene auch haben. Ja? Dann tragen wir in uns so eine ganz tiefe Grundschuld.
Illusion, also glauben wir.
Genau, den Illusionen der Trennung. Die Illusion der Trennung, weil das Herz kennt diese Trennung nicht, aber wir tragen diese Illusion in uns. Mhm. Und die versucht sich immer selbst zu bestärken, sozusagen. Mhm. Weil das hier oben stattfindet. Ja? Mhm. Das Herz kennt diese Trennung nicht. Mhm. Das ist wie stellen wir uns vor, Jesus würde erscheinen hier. Mhm. Ja, und die Menschen, ich muss noch das machen und ich, also, und ich bin noch nicht würdig. Und was würde er denn sagen? Mhm. Ja, er würde doch nicht sagen, ich liebe dich zwar, aber du musst erst noch dein Leben in Ordnung bringen, sondern er würde einfach nur sagen, komm her.
So wie du bist.
So wie du bist, ja. Mhm. Und das Herz ist ja genauso. Mhm. Ja? Mhm. Wie ich schon sagte, das Herz ist in unseren peinlichsten Momenten da, genauso wie in den schönsten Momenten. Es ist einfach da. Das gibt uns jeden Tag einen Puls. Mhm. Ja, diese Schuld, Ablehnung, Trennung und, das passiert alles im Kopf. Und das Gehirn ist ein Organ, was aus zwei Teilen besteht. Das kann auf eine Art nicht anders. Das kann immer nur Polarität produzieren. Ja, und der Fall, der passiert ist, war hauptsächlich ein Fall sozusagen unseres Bewusstseinszentrums, von hier nach hier. Mhm. Wir können uns, wir haben mehrere Schöpfungszentren im Körper. Wir können eine Welt erschaffen aus dem Kopf heraus, aus dem Herzen heraus und aus der Sexualität heraus. Ja, wenn wir ein Kind erzeugen, agieren wir aus der Sexualität heraus. 99% unserer Welt ist hieraus erschaffen, aus den Regeln des Kopfes. Mhm. Ja? Mhm. Aber wir können auch hieraus erschaffen. Und das hier oben sieht halt nur Trennung und Kampf und so weiter. Und wenn jemand das beherrschen will, den Menschen, dann muss er nur genau diese Polarität antriggern. Das ist so, als gäbe es einen Kanon an Bildern. Nehmen wir Fremdenangst, nehmen wir Versagensangst, nehmen wir die Angst, nehmen wir die Angst. Ach, das spielt heute nicht. Naja, dann spielen wir heute mal die Karte. Oder wir spielen heute mal die Karte. Wir spielen heute mal die Karte. Und so weiter. Also man kann auf der Klaviatur des Menschen spielen, solange er in einem Trennungszustand ist. Und genau das ist das, was hier gerade passiert. Und man könnte natürlich jetzt sagen, dass das Chaos größer wird. zeigt, dass irgendjemand die Kontrolle verliert. Also teilweise sind die Lügen ja so platt, wie letzte Woche der Minister redet in der Talkshow und hat seinen Pressesprecher dabei und der Pressesprecher ist der Einzige, der klatscht im Saal. Das ist schlimmer als zu DDR-Zeiten. Das ist so platt, dass es jeder sieht. Aber wenn sie schon so tief gesunken sind, dass sie das tun müssen, dann kann man auf der anderen Seite sagen, dann sind wir schon ziemlich weit gekommen im Aufwachprozess. Das ist doch wunderbar. Ja? Also schau nicht auf das Schlechte, auf das, was alles kaputt geht, sondern freue dich auf das Neue, was kommt. Was mir auch auffällt, vielleicht noch ein bisschen Astronomie dazu beschrieben. Wir wissen, dass die Erde eine Neigung hat um 23,5 Grad. Ja, das ist die Erdachse, die auf den Himmelsnordpol zeigt. Dann gibt es die Bewegung der Erde um die Sonne. Das ist eine Ebene. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Sonne stillsteht oder auf die Sonne bezogen. Ja, es gibt jetzt Leute, die Sonne bewegt sich und so. Aber für unsere Betrachtung erstmal lassen wir sie stehen. Und wenn die Erde sich bewegt, zeigt der Zeiger immer in die gleiche Richtung. Aber er taumelt einmal in 26.000 Jahren in ein sogenanntes platonisches oder Weltenjahr. Das heißt, Himmelsnordpol ist eben in 1000 Jahren nicht mehr der Polarstern, sondern irgendwo anders. Und in diesem Zyklus, alles atmet, ne? Alles öffnet sich und alles schließt sich. In diesem Umlauf von 26.000 Jahren macht die Energie auf der Erde auch...
Also nicht um die Sonne einmal, sondern um
das Zentrum. Das ist nur die Taumelbewegung.
Ja.
Also die Erde bewegt sich weiter um die Sonne, aber parallel dazu taumelt sie ganz langsam. Und das macht sie in 26.000 Jahren. Also so hier und dann aber ganz langsam dreht sie sich noch. Und diese Taumelbewegung führt dazu, dass sozusagen unterschiedliche Energien auf die Erde einströmen und die Zeitalter bestimmt werden durch andere Qualitäten. Also zum Beispiel der Beginn der ägyptischen Kultur vor 6.000 Jahren ungefähr. Dort wurde der Stier verehrt. Und dann nach 2000 Jahren, also vor 4000 Jahren unserer Rechnung, so grob gesprochen, kamen die Hebräer und das Judentum und die haben den Widder mitgebracht. Ja, da gibt es die Szene, wo Moses auf den Berg Sinai steigt, wieder herunterkommt und sieht, wie das Volk um ein goldenes Kalb tanzt und wütend wird und die Gesetzestafeln zerschlägt. Aber das goldene Kalb ist ein Sinnbild für das alte Zeitalter, für den Stier.
Ja.
Und dann kamen also die Hebräer mit dem Widderhorn, dem Trinken aus dem Widderhorn, die Blasen ins Widderhorn und so weiter. Das war die Energie dieses Zeitalters. Und dann kam Jesus
mit dem Fisch.
Mit dem Fisch. Ja, ich mache euch zu Menschenfischern. Oder die Christen, die dieses Fische-Symbol auf dem Auto haben.
Ich tüs,
genau.
Jesus Christos, Hios, Theos, Soter.
Genau.
Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter.
Und
ich tüs, Fisch.
Und wenn du dir eine astrologische Karte nimmst, siehst du, dass das eine Abfolge ist. Stier, Widder, Fische und jetzt Wassermann. Nur es dreht sich halt andersrum als der jährliche astrologische Tier.
Also rückwärts.
Rückwärts, genau. Ja. Und diese Bewegung hat aber einen Einfluss auf die Energie auf der Erde. Also die religiösen Kulte haben die Energien sozusagen geehrt oder gepflegt. Aber gleichzeitig gibt es auch etwas... man spricht davon so ein dunkles Zeitalter und ein helles Zeitalter. Also ein halbes Jahr Dunkelheit und ein halbes Jahr Licht. Heißt 6.000 Jahre Dunkelheit, 12.000 Jahre Dunkelheit und 12.000 Jahre Lichtzeit. Oder 12.500 und so. Das heißt aber, wenn wir von heute zurückgehen und wir denken, wir sind jetzt am Wendepunkt, Übergang ins Wassermann-Zeitalter, aufwachen, kannst du sagen, die letzten 13.000 Jahre, jeder, der da irgendwas geschrieben hat, hat in einem dunklen Zeitalter gelebt und in einem sehr polaren Zeitalter. Und ich kriege Mails, was ist mit Ohlmeier, was ist mit Nostradamus, was ist mit der Prophezeiung und was ist mit der Prophezeiung und.
Ja.
Wir haben heute teilweise sozusagen Sichtweisen über das Herz bekommen, die vor 50 Jahren gar nicht greifbar gewesen waren oder vor 100 Jahren. Ja, ich bin überzeugt, wenn du einen Goethe nimmst und gibst ihm eine Zeitung von heute zu lesen oder zeigst ihm die heutige Kultur, der würde sagen, hier ist Weltuntergang, Sodom und Gomorra. Das ist das blanke Chaos, was hier herrscht. Und jemand, der sozusagen nicht gelernt hat, nicht gefühlt hat, die Liebe des Herzens, die immer da ist in den Jahrhunderten, der konnte nur das Dunkle sehen. Und ein Teil von mir fragt sich gerade, ist das, was wir also die, man könnte sagen, die dunkle Seite, die hier auf dem Planeten herrscht, entweder es sind jetzt irgendwelche Familien und Blutlinien, oder es sind energetische Wesenheiten, die Menschen, die wiederum die Blutlinien steuern, die gerne in Resonanz gehen damit.
Ja.
Aber die denken in viel größeren Zyklen und in viel größeren Zeiträumen.
Mhm.
Haben die in ihrem Plan sozusagen diese Samen gesät? Wer ist Nostradamus erschienen und hat ihm die Weisheiten gegeben, dass es eine dunkle Welt geben wird? Ja, wer ist Irrmeier erschienen oder was hat er gesehen? Und teilweise, wenn du Hollywood anguckst, die Filme, die dort gezeigt werden, die von Weltuntergang erzählen, die spielen auf demselben Klavier. Die spielen nie mit der Hoffnung, sondern nur das große Amerika wird gewinnen oder sowas. Aber das Göttliche im freien Sinne, das nicht-göttliche, göttliche, lebendige, natürliche, das wird ja so dort nicht vorgestellt. Und weil du vorhin die Moritaten-Sänger erwähnt hattest, also früher waren ja die Sänger oder diejenigen, die erzählt haben, diejenigen, die Nachrichten verbreitet
genau.
haben. Die Nachricht übers Land getragen haben. Das war nicht unbedingt ein Machtinstrument, würde ich sagen. Das hat sich erst daraus entwickelt. Aber es sind viele Sachen rumgedreht worden. Es gibt zum Beispiel der Druide, der durch die Lande zieht, der hatte immer seinen Stab dabei und mit heiligem Holz hat er seine Handlungen vollzogen. Und Geschichten erzählt, um die Menschen zu unterweisen, weil da war immer...
Hollywood, ne?
Hollywood, genau. Hollywood ist heiliges Holz.
Ja.
Ja, da sitzen immer noch, eigentlich sind das Magier.
Oder
so eine Art Wortmagie. Wenn du einen Politiker reden hörst im Interview, sagen sie mal, warum haben sie das und das gemacht? Oder müssten wir jetzt nicht in der Situation das und das machen? Und der Politiker, das ist eine interessante Frage, aber dann geht es zu einem völlig anderen Thema.
Ja, ja.
Das ist ja auch Magie.
Wie
lenke ich die Aufmerksamkeit weg von etwas und bewege das, die Energie sozusagen in die Richtung, wo ich es haben will? Und wir müssen, solange wir sozusagen in diesem Fluss gefangen sind, ja, oh, da ist was, oh, da ist was, oh, da ist was, dann spüren wir uns nicht. Und deswegen müssen wir achtsam sein, dass wir Ruhe finden, dass wir bei uns sind, dass wir natürlich nicht jetzt eine heile Welt bauen und sagen, die Welt wird sich von alleine ändern oder so, sondern erstmal gucken, bei mir bleiben, aber dann schauen, wo kann ich positive Samen aufbauen. Ja? Ich nehme Kontakt auf mit meinen Nachbarn. Wir verbünden uns wieder. Wo können wir helfen?
Ja? Und, also was für mich ganz wesentlich ist, wo bin ich mit mir noch im Krieg?
Ja, ja.
Ja, also wo ist das der Unfrieden in mir, sei es jetzt durch Verletzungen, ja, wo ich noch nicht verzeihen konnte. Ich weiß, ein Nachbar von mir, der war über 70 in Costa Rica, der konnte seinen Eltern, die schon lange gestorben waren, noch heute nicht verzeihen, dass sie ihn enterbt hatten. Obwohl er ja seine Praxis für 1 Million verkauft hatte und alles, also er brauchte das Geld überhaupt nicht, aber ja, und deswegen hat es die Tochter bekommen, das bisschen, was da war. Er konnte es nicht verzeihen. Und ich sag, was tust du?
Die Eltern haben auch nichts davon, die sind tot.
Nee.
Dass er ihnen nicht
genau,
verzeiht. Ne? Er tut sich das selber an.
Der Peter Patzak hatte neulich in einem Gespräch gesagt, es schadet dem Gefäß mehr, dass Neid und Hass oder Groll aufbewahrt, als den, über den es gegossen wird.
Ja.
Ja, also das heißt, zu schauen, ja, wo ich noch Selbsthass zum Beispiel habe, wo ich mir auch mir Dinge nicht verzeihen kann, wo ich mich selbst für bestrafungswürdig halte. Also ich glaube, dieses Selbstbestrafungsvorstellung,
Da sind wir wieder bei den Glaubensmustern oder Glaubenssätzen, die wir im letzten Thema hatten.
Ja, also dieses sich selbst bestrafen müssen, dass da jetzt es an der Zeit ist, da aufzuräumen.
Ja, ja. Insofern ist natürlich auch das, was auf uns zukommt oder was jetzt schon da ist, auch ein Spiegel.
Ja.
Ja. Ja. Wir werden mit einer ganz anderen Form von Männlichkeit konfrontiert im Moment, wo wir uns fragen müssen, was ist unsere Männlichkeit? der Mann, das gehört ganz normal dazu, der Mann hat den Aspekt des Kriegers in sich. Mhm. Und der muss gelebt werden. Mhm. Und wenn wir uns ständig klein machen,
ja,
und uns einreden, Krieger hat immer etwas mit Schuld und mit Verletzung, Töten und so weiter zu tun, das ist ja nicht richtig. Also kriegerisch im positiven Sinne kann ja auch ein Ziel sein, was ich habe und was ich umsetze. Ja, ich will jetzt Vision meines ökologischen Landbaus aufbauen. Mhm. Ja, das kann ich mit kriegerischen Mitteln tun, aber in der Achtsamkeit gegenüber der Natur und in der Achtsamkeit vor meinen Nachbarn. Aber ich kann das trotzdem durchziehen, weil das ist meine Aufgabe. Das ist ja ein männlicher Aspekt, den ich leben kann. Ja, und wenn wir uns das aber nicht trauen und wenn wir uns nicht trauen, unser Land zu beschützen, unsere Grenzen zu beschützen oder eben diejenigen zu verjagen oder zur Ordnung zu rufen, die dieses Land gerade sehr seltsam führen, was sie eigentlich schon die ganze Zeit getan haben, ja, dann werden wir jetzt noch mal massiver konfrontiert. Wo ist meine Männlichkeit? Mhm. Wo handle ich? Oder wo handle ich nicht? Wo verstecke ich mich? Mhm. Mhm. Warum haben wir, der 11. September ist eine Beleidigung für den Verstand, so wie uns die offizielle Geschichte erzählt wird.
Ja.
Warum haben wir die letzten, jetzt sind es schon 15 Jahre, warum haben die Zeitungen immer noch überleben können? Warum haben wir sie weitergekauft? Mhm. Warum haben wir weiter Fernsehen geguckt? Das, was schon immer gewesen ist, sozusagen, das wird jetzt nur platter gemacht. Also überdeutlich nochmal vorgeführt. Aber es war doch immer schon so. Mhm, ja. Der Staat war nie für die Menschen da. Also in der Grundintention. Das Geld, was jedes Jahr fürs Militär ausgegeben wurde, dafür hätte man Millionen, also schon Schulen bauen können. Mhm, ja. Wir hätten schon längst für eine Familienpolitik, für eine andere eintreten können. Das, was du im Gespräch mit der Hebamme erzählt hast, wie krank dieses System ist und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die schon Jahrzehnte da sind, die wir nicht haben sehen wollen, weil wir nicht in unserer Kraft waren und nicht für unsere Ziele eingestanden sind. Männlichkeit, Aggressivität, also in Richtung eines Zieles gehen, ja, im positiven Sinne und dafür auch einstehen. Das haben wir alles nicht gelebt und damit, das kriegen wir jetzt halt nochmal stärker vorgespielt, gezeigt und herausgefordert.
Das heißt, dass wir die Dinge benennen können, die da sind und sie auch durchaus erstmal bewerten, so nicht. Mhm. Das ist nicht die Welt, die ich mir vorstelle.
Ja.
Ja, das ist nicht die Kommunität, die ich mir als ein Volk vorstelle. So möchte ich nicht in Zukunft leben. Das zu benennen und trotzdem nicht mich in die Polarität ziehen zu lassen.
Genau.
Ne, wie das, also was weiß ich, jetzt hier auf Leipzig Straßen, da habe ich manchmal den Eindruck, da wird was inszeniert, also Polarität inszeniert, wirklich inszeniert. Also das ist nicht einfach so geschehen, sondern das wird in Szene gesetzt, ne, dass Legida und dann die Antifa da aufeinander prallen, beziehungsweise die armen Polizisten dazwischen.
Oder die Polizisten provozieren, die wissen, wie sie die Massen handeln müssen, um die zu einem Gewaltausbruch zu zwingen oder zu bringen.
Ja, ich habe so kennengelernt, dass meistens,
da drinne, die da mitmachen.
Wollte ich gerade meistens innerhalb der Blöcke Undercover-Leute,
ja,
so,
genau.
Die, ne, so wie der Klakör da, der Pressesprecher von dem Mars, halt nur einen Stein nehmen und ihn schmeißen, damit bestimmte Dinge in Gang setzen. Das heißt, dass wir uns aus dieser Polarität rausnehmen,
ja,
ohne aber sozusagen blind zu werden für das, was gerade geschieht.
Mhm.
Ja, genau. Also sag ich mal,
esoterisch. Ich sag ja immer, also wir müssen die Wahrheit anschauen, so wie sie ist.
Ja.
Nicht irgendwie einen Aspekt rausnehmen, sondern die Wahrheit anschauen, so wie sie ist. Und wenn man sagt, Erdbeere ist gut zum Essen, Pferdeapfel nicht, ist das ja keine Beurteilung in dem Sinne, sondern es ist einfach nur, das muss gesagt werden, das ist normal. Das ist so. Aber in die Polarität reintreiben. Man muss eben suchen, wo ist der positive Weg. Also der Pferdeapfel hat eben auch seinen Sinn in der Welt. Ja? Aber indem ich eine Trennung in den Menschen herbeiführe, Das ist gefährlich und wird halt gut gesteuert, natürlich. Mhm, Und was mir so in den letzten Jahren, nein, in den Wochen eher aufgegangen ist, es gibt in der Informatik oder Computerbranche einen Begriff, wie kann ich ein System angreifen? Mhm. Und da gibt es eine Art von Attacke, die nennt sich Man in the Middle, der Mann in der Mitte. Mhm. Also wir beide kommunizieren über den Computer.
Ja.
Und es gibt aber einen in der Mitte, der unsere Mails liest. Mhm. Und der, wir vertrauen, dass die Leitung stimmt. Mhm. Aber indem er sozusagen die Nachricht verfälscht, kann er mir vorspielen, dass du was anderes gesagt hast. Und dann schicke ich das zurück, dann dreht er das wieder rum. Und okay. Dann können wir uns ganz schnell aufputschen. Ja, mhm. oder eben aufputschen. Ich habe jetzt...
Man in the Middle.
Man in the Middle. Ich habe jetzt gerade ein Märchen gelesen. Was war denn das? Ich habe den Namen vergessen, das Glückskind. Also das Kind wird, der König ist im Ort, ein Kind wird mit einer Glückshaut geboren und die Prophezeiung sagt, mit 18 wird er die Tochter des Königs heiraten. Mhm. Und der König hört das und sagt, oh, dieses Kind, also meine Tochter gebe ich doch diesem Bauern. So, der Teufel mit den drei goldenen Haaren war es, genau. Mhm, ich gebe doch meiner Tochter nicht diesen Bauernlümmel. So. Mhm. Packt das in eine Kiste, wirft es in den Fluss und hofft, dass es untergeht. Das Kind bleibt am Mühlgraben hängen, der Müller nimmt es raus und zieht es auf. Und irgendwann mit 18 Jahren kommt der König vorbei in dieser Mühle, rein zufällig. Und Sie haben ja einen schönen Jungen so. Und da sagt der Müller, ja, der ist in der Kiste angeschwommen gekommen. Wir haben ihn aufgezogen. Und da wird dem König klar, oh Gott, das ist ja das Kind, was ich ausgesetzt habe. Es lebt ja noch. Mhm. Also schickt er es zu seiner Frau nach Hause ans Schloss und schreibt ihm einen Brief, und sagt, wenn dieser Junge hier ankommt oder der Mann, bringt ihn bitte sofort um. Und auf dem Weg dahin schläft er in einer Räuberhütte ein. Die Räuber kommen nach Hause, lesen den Brief und sagen, na, dem König drehen wir aber jetzt ein Ding und schreiben einen neuen Brief und schreiben der Königin, wenn der Mann nach Hause kommt, soll er sofort vermählt werden mit meiner Tochter.
Ah, okay.
Und dann kommt er an und das war Man in the Middle. Der hat sozusagen die Kommunikation, haben die gedreht. Ja. So, um das Bild jetzt also rund zu machen. Der in der Mitte, der kann eine Kommunikation steuern. Mhm. Und was ist denn das Medium? Oder was sind denn die Medien? Das kommt vom Medium, das ist die Mitte. Die haben eine derartige Machtposition, indem sie permanent filtern, ja. Überhöhen, bestimmte Aspekte rausheben und so weiter, haben die eine Steuerungsfunktion sozusagen. Also
schon allein, wie eine Nachricht zu einer Nachricht wird.
Ja, ja. Ja, was sage ich über die AfD oder was sage ich über die Linken und. Das steuert ganz gewaltig.
Es reichen dann Worte wie populistisch.
Ja.
Das Wort populistisch
genau.
Ist eigentlich, wenn man es... populistisch ist ja eigentlich dem Volk also nahestehend, aber wird hier als Schimpfwort
ja,
und denunziert.
Das ist nochmal ein Thema der Magie,
ja.
Verdrehung der Worte. Mhm. Also,
oder Enthüllung.
Enthüllung,
ja.
Genau. Hat man, glaube ich, auch schon mal O2, also dass wir nach Sauerstoff eine Firma benennen dürfen. Mhm. Das ist eine Riesensauerei. Ja. Oder Terra ist eigentlich die Erde. Und wir machen den Terror draus. Und unser Unterbewusstsein kriegt das mit. Ja, wir sagen nicht, wir sagen War on Terror, ist aber eigentlich Krieg gegen
die Erde.
Krieg gegen die Erde. Ja, und das ist Wortmagie, die hier gespielt wird. Und die Medien, also wir haben zwar freie Wahlen, wir glauben, wir haben freie Wahlen, aber wenn die Leute nicht wirklich unvoreingenommen mit einem breiten Spektrum sozusagen informiert sind, dann ist die Wahl nicht frei, weil sie im Kopf nicht frei sind. Es gibt in einer Art und Weise ist dieses System intelligenter als das DDR-System. Das DDR-System, das musst du unterdrücken sozusagen oder hat das offen gemacht. Hier ist das ein bisschen subtiler. Du kennst die Gaußsche Glockenkurve, also hier früher glaube ich
Verteilung.
Der 10-Markschein, die Verteilung. Also nochmal für die Zuseher, ich sprühe meinetwegen mit einer Spraydose auf die Wand dann ist in der Mitte am meisten Farbe und am Rand immer weniger. Mhm. Ja, das ist so, was das darstellt. Einfach eine Zufallsverteilung. Ich kann nicht sagen, wo der einzelne Tropfen hingeht, aber wenn ich 100 Tropfen sprühe, in der Mitte sind am meisten. Mhm. So, und das ist in etwa auch die Verteilung zum Beispiel des IQs, des Intelligenzquotienten. Mhm. Also nicht alle sind 100%. Du hast einen gewissen Prozentsatz da und du hast einen gewissen Prozentsatz da. Aber in der Summe, die Hochintelligenten, die jetzt verstehen, was hier gespielt wird, das sind meinetwegen 20%, mhm, und die anderen lassen sich steuern. Mhm. Dann kann ich es mir als Herrscher sozusagen erlauben, diese 20%, denen gebe ich die freie Rede. Mhm. Weil ich habe ja die Medien, mit denen ich die 80% steuere, die nicht verstehen, was hier gespielt wird. Mhm. Mhm. Ja? Und darüber kann ich das System wunderbar beherrschen. Weil die 80%, die wählen immer noch so, wie ich will. Mhm. Mhm. Da kann ich 20% reden lassen und Aufklärung machen lassen und aber die 80% sind von mir gekauft. Mhm, mh. Und deswegen sind die Medien gefährlich und aber auch eben ein Machtfaktor in diesem Spiel.
Die vierte Macht, ja.
Vierte Macht, aber im Sinne der anderen drei Mächte. Mhm, die agieren selten im Sinne des Volkes.
Mhm, mh, mh. Das heißt, wir gehen ja aus, meinen Bereich sauber halten.
Ja.
Da sind wir abgebogen. Mhm. Wie halte ich meinen Bereich sauber? Das heißt, Fernsehen und
Neue Horizonte, ja, TV-Show.
Bitte?
Neue Horizonte TV-Show. Also ja, Fernsehen nicht mehr gucken oder ausgewählt gucken,
ja,
und Zeitungen auch nicht mehr lesen, kein Geld mehr reinstecken,
ja,
und ganz sauber sortieren. Mhm. Mhm. Viele erleben ja auch eine Steigerung ihrer, also die Zeit scheint schneller zu laufen. Das ist auch so ein Phänomen. Mhm. Na, wir haben jetzt schon März und das Jahr hat gerade angefangen, so, ich muss schon an die Weihnachtsgeschenke denken, dass man nicht mehr so viel Zeit hat für manche Sachen. Also wirklich filtern, 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 runterkommen und bei mir bleiben. Immer, mhm, wieder bei mir, mhm, bleiben. Weil die veröffentlichte Meinung erzeugt einen Druck, mhm, der aber möglicherweise gar nicht da ist. Oder das, was in der Zeitung steht, ist nicht real. Mhm, wenn ich durchs Land reise, du kannst dich mit jedem unterhalten. Also ich sage jetzt 80% der Leute verstehen, was hier gespielt wird. Die sehen das. Aber wenn in der Zeitung steht, eben was ganz anderes. Mhm, ja, und wenn ich der Zeitung glaube, dann, ich muss das machen und sowas. Aber die Leute im Land merken, nee, hier, wir müssen ganz anders handeln. Und wir werden halt, also die Zeitung gibt nicht mehr das wieder, wie, mhm, es real ist. Und deswegen, Man in the Middle kannst du überwinden durch den direkten Kontakt. Mhm. Geh raus und unterhalte dich.
Ja.
Sprich mit den Menschen.
Ja. Ja.
Unterhalte dich. Nicht, das war heute wieder ein schlechter Tag. Ja, das war heute ein schlechter Tag. Ach, das ist ein Scheißwetter. Sondern einfach mal fragen, wie geht es dir? Mhm. Wie fühlst du dich? Mhm. Jenseits dieser ganzen Floskeln mit den Arbeitskollegen, mit den Freunden und wieder Gespräche aufbauen, Beziehungen pflegen, Freundschaften pflegen und.
Und sich überraschen lassen, wie viele der Menschen den Kaiser oder den König schon nackt sehen.
Ja, genau. Ja.
Nicht oder nur das
eben,
Kind.
Lernen, wo ich noch denke, er hat noch Kleidung, mhm, wo mir ein anderer, der das aus einer ganz anderen Perspektive, nochmal die Augen öffnen kann.
Ja.
Also der Vorteil des Reisens ist eben, man sieht verschiedene Länder, man sieht verschiedene Qualitäten. Und jedes Mal, wenn ich von irgendeinem Land zurückkomme, ich denke vorher sozusagen, ich habe die Welt jetzt verstanden. Ja, und dann fahre ich nach Ägypten und komme zurück und denke, da gibt es, nee. Die Komponente musst du aber auch ins Spiel einbeziehen, sozusagen, in die Formel. Und die Komponente und die Komponente und so weiter. Und so ist es auch in unserem Land. Ja, du unterhältst dich mit jemandem, der bei der Polizei arbeitet. Mhm. Du unterhältst dich mit einem Politiker, du unterhältst dich mit einer Putzfrau und lernst dann, aha, so sind die einzelnen Facetten dieses Lebens. Mhm. Und dann kommst du nach und nach eben zu einem größeren Bild. Ja. Und zu dem, was wirklich ist. Nicht das, was wir glauben, was ist, mhm, was gesteuert ist, sondern was wir wirklich was real ist.
Leben im Chaos, ist ja auch Leben in der Krise.
Ja.
Ne, die chinesischen Schriftzeichen, Weiji hatten wir schon mal eine, passt ja auf diese Zeit. Eben, das Alte geht kaputt. Mhm. Achtung, Vorsicht, Gefahr. Wei und Ji bedeutet Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Gute Stunde, gute Gelegenheit, Chance. Mhm. Das heißt, eigentlich müssten wir dankbar sein, in dieser Phase zu leben, wo das Alte sich auflöst, also beginnt aufzulösen.
Ich bin dir dankbar, dass du das mit dem Dreh- und Angelpunkt noch sagst. Wir reden ja immer über den Torus ja, und über das Energiefeld. Einmal unser Energiefeld und das Energiefeld des Herzens. Man sagt, in der Mitte des Orkans, im Auge, da ist es windstill. Und wenn wir uns nach innen begeben, wenn wir uns in unserer Mitte begeben, dort gibt es einen Punkt oder einen Bereich, wo es völlig ruhig ist. Und wir haben halt bisher gelebt in so einer Projektion auf die Zukunft, eine Projektion auf die Vergangenheit. Und das hat uns immer aus der Mitte gerissen. Also als anschauliches Beispiel, ich habe mal einen Meditationslehrer getroffen, der hat erzählt so, wenn du nach Afrika gehst, die Frauen, den kannst du einen 20-Liter-Eimer oder Krug auf den Kopf stellen und sie laufen damit vom Brunnen ins Dorf.
Ja. Ja?
Wenn du das bei einem Westler machst, das Laufen ist kontrolliertes Umfallen. Ja, und wenn du da 20 Kilo draufstellst, sozusagen, dann das geht nicht. Und so war unsere ganze Lebensweise. Wir haben sie mal auf die Zukunft projiziert und auf die Vergangenheit, wie du das erzählt hast. Ne? Die Eltern haben mich damals nie gemocht. Und wenn wir aber lernen, in der Mitte zu sein, dann sind wir im Angelpunkt. Und von dort aus können wir anders navigieren oder wir können überhaupt erstmal navigieren, weil wir frei sind. Und von da aus kann ich das Schiff immer wieder neu steuern. Aber, und es ist ganz leicht, aus der Mitte heraus zu steuern. Das Lebensschiff oder der Weg des Lebens. Die Macht sozusagen, die dunkle Seite hat, ist mich eben aus der Mitte herauszuziehen. Es gibt so eine pythagoreische Weisheit, wenn dir etwas entgegenkommt, was also auf dich zukommt im Sinne von, darauf musst du jetzt reagieren,
ja,
suche, wo der Gegenpol ist, um den Ausgleich zu finden. Also wenn dir jemand sagt, das und das ist schlecht, dann frage dich, was ist die positive Seite von diesem Teil? Weil nichts ist vollkommen schlecht und nichts ist vollkommen gut, sondern hebe es in eine gute Relation erstmal und dann kannst du es immer noch schauen. Ist es hilfreich für das, was ich tun möchte, oder ist es nicht hilfreich? Also nimm die immanente sozusagen Forderung raus, darauf reagieren zu müssen. Und schau, was ist die andere Seite? Schau, was die Mitte davon ist. Und wenn du wieder die Mitte hergestellt hast, dann bist du wieder in der Freiheit zu entscheiden, wie gehst du damit um. Ja? Also klar, ein Glas, was zu Boden fällt, das muss ich natürlich sofort auffangen. Aber wenn es dann da steht, wenn ich es aufgefangen habe, dann kann ich neu entscheiden, stelle ich es oben hin oder stelle ich es unten hin. So. Und ich muss also rauskommen aus dem permanenten Hetzen, was mich immer wieder fordert, tu dies, tu das, tu das und so weiter. Man kann ja auch sagen, ein Aspekt sozusagen der Flüchtlingskrise ist ja, wir waren auf einer gewissen Art und Weise dabei aufzuwachen. Es gab immer mehr Leute, die sich beschäftigt haben mit ja, warum haben wir keinen Friedensvertrag, warum stehen wir immer noch in der Feindstaatenliste oder so.
Ja.
Ja? Das System beginnt aufzuwachen, wie setze ich es unter Stress? Ich erfordere es heraus, auf eine neue Herausforderung zu reagieren. Wir müssen jetzt Flüchtlingen helfen, wir müssen unsere Grenzen sichern und. Und plötzlich sind die anderen Themen, die wichtig sind, nicht mehr da. Das ist wie Fußball-Weltmeisterschaft, dann werden die Verträge immer beschlossen. Sozusagen, ja. Oder jetzt TTIP, wo wir jetzt drauf zulaufen. Ja, Ablenkung, damit man das andere macht. Das ist Magie.
Magie, ja.
Und deswegen wieder in der Mitte bleiben und sortieren und gucken, Fußball ist jetzt nicht wichtig, das ist nicht wichtig, sondern stopp. Das muss gemacht. Hört mit den Militärausgaben auf
und. Und wieder bei sich.
Und wieder bei sich.
Ja. Also bei sich heißt für mich immer wieder, wo sind meine, also sag ich mal, ja, selbstverletzenden und Gedanken. Also, dass ich nichts anderes verdient habe als das.
Ja.
Ne, sozusagen als den Untergang oder Bestrafung.
Oder wo akzeptiere ich dieses System? Wo sind meine Schnittstellen? Wo unterstütze ich es? Wo mache ich persönlich mit? Wo gebe ich mein Geld in eine bestimmte Richtung? Ja, wie kann ich das ändern? Wie kann ich meine Unterstützung für dieses System entziehen?
Zum Beispiel, indem ich aus der Angst rausgehe.
Ja, genau.
Also, ne, wenn ich so die Tageszeitung, ne, bin Nachbargeschäft liegen sie ja da und dann die Headlines. Es geht immer um Angst. Mhm. Immer um ein bestimmtes Maß an Angst, in dem man uns halten will. Und ich glaube, wenn man das Spiel nicht mehr mitspielt, dann ist das Klavier weg.
Ja. Was man ja zum Glück sieht an den Auflagezahlen bei den Zeitungen.
Ja.
Aber das hat natürlich, es hat so viele Facetten. Ja, unsere ganze Ernährungsweise, unsere Supermärkte oder sowas, was wir alles kaufen. Mhm. Wir geben ja so viel ab an Möglichkeiten, uns selber gut zu tun oder uns selber nahrhaftes Essen zuzubereiten und so weiter. Das hat, also hat unendlich viele Facetten. Und jeder kann da bei sich etwas tun. Jeder kann bei sich gucken. Wo bin ich nicht im Einklang? Wo bin ich nicht in der Mitte?
Ich würde gerne noch mal zu den Prophezeiungen kommen.
Okay.
Weil auch mich erreichten einige Mails. Ich sollte das doch zum Thema machen, was der Irrmeier, was der Nostradamus. Mhm. Man muss doch die Menschen warnen. Dass wir das noch mal richtig prägnant auf den Punkt, dass diese Prophezeiung aus einer Perspektive gemacht wurden, die eben ja dunkel
ja, wo sie nicht alles sehen konnten.
Ja.
Also die Perspektive des Herzens ist nochmal eine völlig andere. Mhm. Und die ist, wir können die theoretisieren. Ja, wir müssen aus dem Herzen heraus handeln oder so, aber wir müssen es wirklich tun. Mhm. Das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist. Also das ist halt in einer Art ein Problem in unserer Gesellschaft. Alles muss einen Namen haben. Ja, damit ich eine Marke, damit ich die gut verkaufen kann. Mhm. Oder aber ich kann jetzt sagen, Herzenergie, ja, dann rennen meine Schüler rum und sagen, ich mache Herzenergie nach Andreas Beutel. Oder so. Aber das kann ich nicht machen, weil Herzenergie ist universell. Mhm. Die ist schon immer da. Mhm. Aber das ist eine eigenständige Kraft. Mhm. Und die Leute müssen sich auch sagen, auf die Suche machen und sie wieder ins Leben bringen. Mhm. Und die war halt nicht immer spürbar. Sie war bei manchen Leuten da, aber nicht jeder, der sozusagen Zukunft gesehen hat oder nicht jeder, der ein offenes drittes Auge hat, hat ein offenes Herzen. Mhm. Die können manchmal ganz andere Sachen sehen. Mhm. Das ist wie so ein Filter, der dazwischen ist.
Ja.
Wenn das Herz zu ist, siehst du nur Dunkelheit, dann kommt plötzlich die rosarote Brille, also im positiven Sinne, oder die Schleier wegnimmt und plötzlich siehst du das Gesamtbild.
Ja.
Ja, und viele Prophezeiungen sind in einem dunklen Kontext gemacht worden oder in einem polaren Kontext.
Ja.
Und die Herzenergie, wie ich sie erlebe, wie ich sie fühle, wie ich sie vermittle, sagt etwas ganz anderes. Mhm. Ja, also einer, der mich jetzt angeschrieben hatte, hat eben geschrieben hier, Irrmeier lese ich und das lese ich und das macht mir Angst. Wenn ich mein Herz frage, sagt das aber, ist alles gut. Mhm. Und das erlebe ich auch im Seminar, wo ich die Leute führe und sage, komm, jetzt verbindest du dich mal mit dem Magnetfeld der Erde. Also ne, fühle dein eigenes Magnetfeld, dehn das mal aus, verbinde das mal mit der Erde und fühle mal, was die Erde sagt. Vom Kopf her sagen wir, oh, der Planet leidet und dies und jenes. Mhm. Ja, und wenn du plötzlich mit der Erde komplett direkt redest, sagt die Erde, alles ist gut, ich liebe dich. Mhm. Und wem soll ich denn jetzt vertrauen? War dann so seine Frage, ne? Der Prophezeiung oder meinem Herzen? Und die Antwort ist natürlich klar. Vertrau deinem Herzen. Das Herz weiß, was hier passiert. Man kann auch noch eine andere Perspektive reinbringen. Der Geburtsprozess, der ist von außen gesehen, könnte man sagen, also auf eine Art nicht schön. Ja? Schreien, Krampf, Schmerzen, Blut. Auch die Balance zwischen Leben und Tod, da kann auch das Kind sterben, die Mutter kann sterben, das kann alles sein. Aber der Geburtsprozess führt zu etwas anderem, zu etwas Neuem. Ja, und auf diese Art und Weise, das Kind sozusagen, was jetzt Angst hätte vor der Geburt, oder die Mutter, die Angst hatte vor der Geburt, ja, die Mutter, die nicht loslässt, ja, die kann sich nicht in den Fluss hineinbegeben. Und das sind dann die Kaiserschnittgeburten. Ja. Genau. Wie bei dem Hebammengespräch. Die Frau kommt in das Krankenhaus, schon der Name Krankenhaus, die Geburt wird wie Krankheit, die geht sofort in den Stresszustand. Und automatisch ziehst du die Komplikationen an oder blockierst dich für den Fluss.
Ja, schön, dass du nochmal das Beispiel Geburt nennst. Der Teilhard de Chardin, er hat vor 54 ist er gestorben, hat damals beschrieben, dass er die Menschheit sozusagen in den Geburtswehen sieht.
Ja.
Zu einem neuen Bewusstsein der Einheit.
Mhm.
Und bei den Wehen, das tut weh, ja, aber da ist ein Sinn hinter.
Ja.
Das heißt, dass jetzt diese Schau, dass das, was geschieht, offensichtlich ein notwendiger Zwischenprozess ist oder eine Zwischenphase ist, die schmerzhaft, ja, es sterben tagtäglich in Syrien, im Irak, überall sterben Menschen in diesem Chaos, aber trotzdem, dass da ein Sinn hintersteckt, nämlich ja, sozusagen eine Geburt.
Eine Geburt, ja.
Eine Geburt eines neuen Bewusstseins, eines vielleicht ja wirklich solidarischen, großen Menschen, wie er das so beschrieben hat, von außen betrachtet wie ein großer Mensch, wo sozusagen das Einzelwesen wie eine Zelle ist und die Kulturen wie Organe, die aber für das Ganze sich einsetzen, indem sie ihr Wesen leben.
Ja.
So, und das heißt, die Schau, dass das, was jetzt gerade geschieht, nicht sinnlos ist.
Mhm.
Auch wenn es, ja, sag mal, böse Sachen dabei gibt, aber letztendlich auch diese Energie genutzt wird, um diesen Prozess voranzutreiben.
Ich bin ja über die Geometrie sozusagen ein Anhänger von fraktalen Strukturen. Also, was die Geometrie lehrt, dass man im Großen und im Kleinen immer das Gleiche findet.
Ja.
Ja? Und ein Bericht, wenn ein Mensch stirbt, geht ja sozusagen ein Leben zu Ende. Und alle Nahtoderfahrungen sind sich darin einig, dass man so eine Art Film bekommt über sein Leben. Was habe ich eigentlich getan? Was war der Sinn meines Lebens? Was ist da alles passiert?
Aber mehr so eine Innenschau.
Eine Innenschau, ne?
Nicht das, was im Lebenslauf steht. Ja,
man kriegt nicht so einen Film ausgehändigt, sondern eine Innenschau.
Nein, ich meine Innenschau, auch, dass eine andere Perspektive häufig dabei eingenommen wird.
Genau, also die Fragen des Lebens kriegt man plötzlich im größeren Bild. Ich habe die Woche gelesen, wer alles versteht, kann alles verzeihen. Wenn ich alles in meinem Leben sehe, was wirklich gewesen ist, dann sehe ich den Film, der da wirklich passiert ist, wenn so die Schleier weggegangen sind. Also am Ende kriegen wir das nochmal vorgespielt. Ja? Und wenn wir davon ausgehen, jetzt läuft ein größerer Zyklus zu Ende, also das platonische Jahr zum Beispiel oder die dunkle Zeit oder das dunkle Zeitalter, passiert genau das mit der Menschheit. Das, was ich sagte, der Betrug durch den Staat lief schon über Jahrtausende, durch die Medien und, der lief schon Jahrtausende. Aber in der Endzeit kocht das alles nochmal hoch und jeder kriegt das nochmal vorgespielt, er kriegt das gezeigt. Guck mal, das hast du all die Jahre gemacht, die Jahrzehnte und. Also der CDU-Wähler darf das jetzt auch verstehen, was er da gemacht hat. Ja? Und jemand, der von weiter Ferne
oder die
guckt.
Der Grünen, ich bitte dich.
Ja, die der Grünen. Eigentlich jeder Wähler mittlerweile sozusagen. Wenn man von weiter Ferne schaut, sieht man dieses große Chaos. Aber wenn man im Chaos drinne ist, sieht man auch, es ist ein wunderbarer Lehrmeister. Wie viel Kraft haben wir abgegeben, wie oft haben wir uns täuschen lassen und.
Und klein machen.
Ja,
klein
und da kommen machen. Wir bei der anderen Geschichte raus, was du über Dieter Bröers gesagt hattest. Es gibt ja, ich glaube nicht dran oder ich weiß es nicht, die Zeit wird es zeigen, Berichte, Polsprung oder größere Erdveränderungen würden kommen. Gehen wir davon aus, das Erdmagnetfeld bricht zusammen oder schwächt sich ab, was es ja tut, heißt das aber auch, die Portale werden offener in die andere Seite. Wenn ich natürlich festhalte an dem sterbenden System, kann ich nicht sehen, dass die andere Seite da ist. Und die Liebe des Universums, die wartet schon. Die ist ja sowieso da. Sie ist also jetzt viel greifbarer, auch in dem Chaos. Und ich muss mich natürlich eben lösen und gucken, wieder suche den Ausgleich. Wenn es hier die dunkle Seite gibt, die wird stärker, dann muss auch die helle Seite stärker werden, damit der Ausgleich da ist. Und wir bekommen heute so viele Informationen oder so viele Lösungsmöglichkeiten von innen angeboten, dass das eine ganz wunderbare Zeit ist. Also ich unterhalte mich mit spirituellen Leuten, mit Schamanen, wo wir alle und sagen, mit einem Mal innerhalb der letzten halben Jahre oder des letzten Jahres konnten wir Dinge lösen, die wir 20 Jahre schon mit uns rumgeschleppt haben. Und jetzt kommen die hoch und man schaut sie nochmal an und sagt, ja, okay, beiseite.
Vergeben. Könnte tatsächlich auch mit diesem Erdmagnetfeld zusammenhängen, dass das schwächer wird.
Ja.
Also dass praktisch diese Muster nicht mehr diese Kraft haben und deswegen auch leichter aufgelöst werden können.
Es gibt eine Lehre für mich, Frühling, ich habe es mal im Herbst gesehen, aber im Frühling gilt das Gleiche. Du stehst vor dem Wald und jetzt kommt die Energie aus der Erde zurück. Mhm. Das heißt, als erstes kommen die Schneeglöckchen, dann kommen die Gräser, die grün werden, dann werden die Sträucher grün und dann werden die Bäume grün. Das wächst sozusagen nach oben.
Die jungen Bäume und dann erst die alten.
Genau, weil die Energie sozusagen erstmal hochsteigen muss. Und im Herbst ist es umgedreht. Als erstes fallen die Blätter oben ab und dann geht das nach unten und zieht sich in die Erde zurück. Und du kannst als einzelner Mensch sozusagen dich hinsetzen, meditieren, reinigen und so weiter. Aber in einem dunklen Zeitalter, wenn die Energie nicht da ist auf der Erde, musst du ganz schön kämpfen. Also ein einzelner Baum im Winter, dass der grün bleibt, das würde ihn viel Anstrengung brauchen. Es müsste ein erleuchteter Baum sozusagen sein. Aber wenn jetzt gerade eine Welle fließt, wo die Energie wieder hochsteigt, kannst du die Energie, die Welle für dich nutzen und aufräumen und mitfließen. Ja? Und mit wachsen, neu grünen und neu erblühen. Und das Alte eben fallen lassen, das, was noch an dir dran ist.
Würdest du das als ein schönes Schlusswort?
Ich glaube, wir können das so stehen lassen.
Ja, ich glaube auch.
Also Leben im Chaos ist nicht die Zerstörung, sondern es ist auch der Angelpunkt, die Chance, frei zu entscheiden. Zu sehen, was ist, aus allen Richtungen und dann frei zu agieren. Und der Fluss des Lebens, der ist lebendig. Der ordnet sich immer wieder neu, egal wie chaotisch es ist, aber der Fluss des Lebens ist immer da.
Danke dir, Andreas. Und ich denke, wir haben ein paar Dinge zusammentragen können. Ich hoffe, auch für Sie ist etliches dabei gewesen, was Sie zum Nachdenken anregt. Ihnen hilft, diese Zeit zu einer Chance zu machen für sich selbst, für Ihr Wohlbefinden, für Ihren Frieden. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt Horizonte des Herzens. Machen Sie es gut. Tschüss.